Herzlich willkommen zur 552. Ausgabe des Sneakpods. Der Sneakpods ist unterwegs und bespricht Filme und Themen, die so vorher noch nie ein Podcast besprochen hat, unter anderem Star Trek Discovery. Mit mir hier der Mann, der unter Vulkaniern aufwuchs. Das ist Robert Krüger.
Hallo, oder sollte ich sagen, live long and prosper. Stefan Giesbert dagegen ist der lichtempfindliche Captain.
Oder habe ich jetzt über einen Quatsch geredet?
Deswegen nee, das ist schon so. Der Typ der hat immer wenig Licht in seinem Ready Room, der Captain.
Okay. Warum sind wir eigentlich erst so spät diese Woche? Gut, ihr alle, die es erst in 4 Wochen hört, wie ich auch. Euch ist das komplett egal. So, hey, ja, dann waren irgendwie 3 Folgen, die sonst immer danach sind, sind jetzt davor. Aber die drauf warten, wir waren irgendwie alle ein bisschen krank,
ja? Ja, ich bin auch immer noch krank, geschrieben. Deshalb habe ich auch, beides. Also ich erhole mich langsam. Ich werde auch übermorgen wieder arbeiten gehen. Ja. Aber ich esse noch nicht wieder normal und ich trinke auch noch nicht wieder normal, was man gleich in der nächsten Kategorie dann auch hören wird.
Oh no!
Ja, drastisch.
Oh Mann.
Aber ja, mich hat's umgehauen. Ich hätte am Sonntag nicht podcasten können.
Okay. Ja, mich hat's am Sonntag mit Magen-Darm zerlegt, was auch einfach nicht so hübsch ist.
Ja, ist bei mir das Gleiche.
Nee, was habe ich gesagt? Magen-Darm, das warst du. Ich hatte Migräne.
Ach so, ja, nee, das hatte ich nicht.
Ich hab's mir am Samstag gegeben, das werde ich ja nochmal erzählen nachher. Und dann habe ich irgendwie Sonntag, Montag doch eher gelitten. Naja, gut. Nichtsdestotrotz, es ist Dienstagabend bei uns, es ist irgendwas nach Dienstagabend bei euch, jedenfalls ein anderer Dienstag. Und wir besprechen jetzt Star Trek Discovery. Worum ging's?
Ja, das darf ich natürlich gar nicht so richtig erzählen. Aber das ist natürlich die neue Star Trek Serie auf CBS erschienen und für uns hier in Deutschland auf Netflix zu sehen. Eine komplette Staffel, neue Star Trek Serie. Zweite Staffel ist bereits beauftragt. Ich glaube sogar schon abgedreht, soll, wenn ich es recht gesehen habe, im Januar anlaufen bei CBS. Was das für Deutschland bedeutet, weiß ich nicht. Aber halt, okay, geht weiter, das wollte ich nur gesagt haben.
Mhm.
Ja, und jetzt ist das ja so immer eine neue Star Trek-Serie, da liegen ja immer Jahrzehnte im Zweifel dazwischen und dann ist eben die große Frage, neuer Captain, neues Schiff, neue Geschichte, neue Crew, taugt das was und wie wird das und wie lange wird sich das halten? Die großen Serien, also jetzt TNG und DS9 und so und Voyager sind ja jeweils für 7 Staffeln, glaube ich, gelaufen. Bevor man das so beendet hat und die letzte neue Enterprise hat, glaube ich, nur 4 Staffeln gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe, bin ich jetzt gar nicht so 100% sicher. Und jetzt eben die Frage, taugt das hier was und wird das sich halten können? Und ja, wie ist das, wenn man im Jahre 2017 eine neue Star Trek Serie macht, die jetzt natürlich mit viel mehr CG-Power daherkommt? Was das mit den Filmen gemacht hat, kann man ja sehen. Das hat nicht so gut funktioniert für meine Begriffe. Mhm. Bis auf den dritten, den fand ich einigermaßen.
Gott, was war denn jetzt wieder der? Ja, ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen. Hol mich mal ab. Ich habe, sag ich mal, deutlich weniger Erfahrung als du und eventuell so viel Erfahrung wie der eine oder andere Hörer, der sich jetzt auch nicht ganz so für das Star Trek-Universum begeistern kann. Ich kenne die Zeit mit Kirk und ich kenne die Zeit mit Picard und ich weiß, dass danach eine Raumstation gab und danach gab es noch irgendwas.
Richtig, also wir hatten, das war sozusagen bis dahin, wie du es jetzt aufgezählt hast, die Zeit mit Kirk, also man nennt es The Original Series. Das war noch chronologisch, also daran anschließend irgendwann später, da war glaube ich eine zeitliche Lücke dazwischen, schloss sich dann The Next Generation an, sprich Captain Picard.
Daran haben sich doch auch immer getroffen, gell? In einem von den Filmen.
Die Filme lasse ich jetzt mal außen vor. Die, okay. Die gehören da irgendwie so ein bisschen auch mit rein. Die gehören auch in die Originalzeitlinie rein, aber bleiben wir mal bei den Serien. Dann geht's mit Star Trek Deep Space Nine, also DS9 weiter. Und DS9 und Next Generation überlagern sich in den letzten 2 Staffeln von TNG, spielt zur selben Zeit wie die ersten 2 Staffeln von, oder Pi mal Daumen, der Anfang von DS9. Da gibt's auch Szenen, wo die Enterprise gleich in der ersten Folge von DS9 zum Beispiel an der DS9 anlegt und da gibt es auch Crew-Austausch, also zum Beispiel Chief O'Brien ist die ganze Zeit bei Star Trek dabei und ist dann irgendwann später bei DS9 und auch Worf geht da mal rüber und so. Also das sind so, die überlappen sich ein bisschen. Dann gibt's Voyager, die Geschichte von Voyager beginnt in der Nähe von DS9 mit den Leuten, die da gerade so aktiv sind. Aber Voyager wird ja dann in den Gamma-Quadranten katapultiert und hat demzufolge zwar zeitlich ist das dasselbe Universum und es ist dieselbe Zeitlinie und spielt ein bisschen nach DS9 ungefähr, vielleicht auch ein bisschen überlappend, weiß ich nicht hundertprozentig, ist aber auch völlig egal für Voyager, weil Voyager halt wird durch eine Space-Anomalie ans andere Ende der Galaxis katapultiert und hätte irgendwie sowas wie, lass mich nicht lügen, 70 Jahre, 50 Jahre, 75 Jahre, irgend sowas, Heimreise vor sich, wenn sie nicht irgendeinen anderen Weg finden. Und hat demzufolge so ein bisschen diesen Story-Kniff genommen, um irgendwie wegzukommen und dann zu sagen, da sind jetzt völlig andere Aliens, völlig andere Dinge, da passieren völlig andere Sachen und hin und wieder machen wir mal irgendwelchen komischen Subspace-Hokuspokus-Wurmloch-Portal-Quatsch, wo man mit der Heimatwelt kommunizieren kann, aber im Großen und Ganzen befinden wir uns völlig woanders und können jede Woche neue Aliens erfinden.
Das war eine ganz coole Lösung.
Das war mal so eine ganz coole Lösung, damit man nicht nochmal eine Geschichte sozusagen forterzählen muss, wo man sich wieder ganz genau dran halten muss, was in all den alten Serien schon passiert ist und die Zeitlinien da konstant halten muss.
Okay.
Dann kam Enterprise, muss ich jetzt selber gestehen, obwohl ich mich als Trekkie betrachte, habe ich immer noch nicht angeguckt, hatte ich irgendwie nicht so die richtige Lust drauf. Ist auch irgendwie, also spielt wieder zeitlich zurück, also irgendwo so Richtung Kirk oder ich glaube sogar noch vor Kirk. Ja, ich glaube, genau, vor Kirk.
Da haben sie ja auch ziemlich viele Freiheiten, wenn sie irgendwie nichts da übernehmen müssen. Sie müssen halt nur am Ende wieder da hinkommen.
Ja, naja, nee, das Problem ist, sie müssen am Ende da hinkommen und du kannst natürlich keinen geilen Future-Tech erfinden, so. Also zumindest tust du dich damit ein bisschen schwer.
Ja,
und
stimmt.
Das ist wohl auch ein Problem gewesen von Enterprise, ohne dass ich das jetzt aus eigener Erfahrung belegen kann. Ich habe dann, weißt du, so, irgendwer erfindet dann den Phaser. So, hey, ich habe diese neue Waffe und ich nenne sie Phaser und du sitzt vorm Fernseher und denkst dir, yeah. Wäre ich nie drauf gekommen, dass das Ding so genannt werden würde, weil ich kenne es aus allen anderen Serien. Das ist jetzt Hörensagen, das ist jetzt vielleicht gemein, ich weiß es nicht, aber da tust du dich ein bisschen schwer, wenn du diese Zeitlinien versuchst exakt einzuhalten, dann kannst du tech-mäßig ja eigentlich nur, das Schiff kann keine geilen Features haben, die noch keiner kennt, weil geht halt nicht, weil müssen wir ja eigentlich alles kennen. Und oder du musst dir halt irgendwelche anderen Kniffe ausdenken. Und das gleiche Problem hat jetzt Star Trek Discovery eigentlich auch, denn Discovery spielt auch vor der Original Series. Ob es jetzt nach Enterprise, ich glaube wahrscheinlich nach Enterprise, aber auf jeden Fall vor Kirk. Und damit steckt es ein Stück weit natürlich auch in diesem Problem drin. Also es gibt jetzt auf jeden Fall schon Phaser, es gibt Warp-Antriebe, es gibt all das, was wir im Grunde kennen, wenn Kirk anfängt. Also die Enterprise ist theoretisch schon möglich, aber eben zeitlich noch nicht passiert. Und das bedingt natürlich auch, dass du jetzt tech-mäßig nicht beliebig dich frei austoben kannst.
Okay.
Die Serie macht das aber trotzdem. Ich darf jetzt allerdings nicht erzählen, was da los ist, weil das wäre schon der erste große Spoiler. Wie das dann erklärt wird, das kommt unter Umständen wahrscheinlich noch raus, wenn die Serie weitergeht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Technologie, über die ich nicht weiter reden werde, vielleicht aus irgendwelchen Gründen am Ende eingestampft wird, weil, weiß nicht, zu gefährlich oder geht kaputt oder irgendwas, dass man damit irgendeinen Weg findet, also die Anlagen sind theoretisch da, jetzt muss ich wirklich aufhören, dass man irgendwann sagen könnte, das hat sich nicht bewährt, das machen wir nicht mehr oder das ist zu gefährlich oder irgend sowas. Das könnte ich mir vorstellen, soweit bin ich noch nicht, weil, wie gesagt, ich glaube auch, dass das sich wahrscheinlich noch in die zweite Staffel ziehen wird. Ich habe die erste jetzt noch nicht ganz durch, aber mir fehlen, es sind 15 Folgen und ich bin in der 12. jetzt, glaube ich, gerade, also kurz vorm Ende. Und könnte mir vorstellen, dass man da einen Ausweg finden könnte, wie das am Ende wieder in die Zeitlinie passt.
Okay,
Die Filme, die jetzt neu gebootet wurden mit Kirk und Spock und so, die haben ja den Ausweg genommen, einfach irgendwie so ein Paralleluniversum, komischen Zeitsprung, alternative Zeitlinie, Quatsch aufzumachen und dann sagen zu können, wir müssen uns an gar nichts mehr halten und können da machen, was sie wollen. Und das macht diese Serie jetzt hier nicht, die integriert sich schon in die Original-Timeline.
Fühlt sich denn so an wie Star Trek, wie Enterprise, wie diese Welt, die wir so
Also wie
mögen.
Diese Welt auf jeden Fall. Was die Serie anders macht als die anderen, ist auf jeden Fall, dass sie sehr sich jetzt an dieses Streaming-Format hält, dass man davon ausgeht, dass die Leute das in der richtigen Reihenfolge gucken und dass man demzufolge folgenübergreifende Story-Arcs bauen kann und so einen ganzen Season-Spanning-Story-Arc machen kann.
Also das heißt, kein mehr Whodunit. Nee, wie heißt das denn da? Das
ja,
Alien der Woche. Oder
ja, es gibt es schon auch. Also es gibt solche Plots, die mal innerhalb einer solche, ich sag mal Subplots innerhalb der Staffel, die dann innerhalb einer oder zwei Episoden zu Ende sind. Das gibt es schon, aber es ist auch immer ein sehr, sehr großer Anteil dran, der diesen großen Story-Arc vortreibt. Und vor jeder Folge ist auch immer so Last Week on Star Trek oder Previously on Star Trek, was teilweise nochmal so Recap macht, nicht nur von der letzten Folge, sondern von allem, was in der Staffel bisher passiert ist, was für die aktuelle Folge relevant ist.
Ja, das ist cool.
Also dann nochmal Ausschnitte
aus richtig gut gemacht, das finde ich das toll.
Ich überskippe das immer, weil ich glaube ich im Moment dadurch, dass ich das so ein ich binge das jetzt nicht wirklich an einem Tag weg, aber ich gucke das im Moment so jeden Tag eine Folge oder so, bin ich da tief genug drin, dass ich das nicht brauche, aber das ist gut gemacht und da merkt man, wie verwoben die Storylines alle miteinander sind. Was komplett anders ist als bei den alten Serien ist, dass es sehr viel charakterzentrierter ist. Also wir haben hier eine eindeutige Hauptfigur, Michael Burnham, seltsamerweise mit dem Namen Michael, trotzdem eine Frau.
Okay.
Und die ist, ich will jetzt gar nicht so sehr erzählen, was ihr passiert, weil das wäre vielleicht auch schon ein Spoiler der ersten Folgen, sagen wir mal so viel von ihrem Hintergrund. Sie ist mit Vulkaniern aufgewachsen, ist aber eigentlich ein Mensch und hat aber so die Charakterzüge, ja, dieses Kontrollierte, was Vulkanier haben, dieses Emotionen nicht zulassen, absolut logisch denken, so ist sie erzogen worden, aber von der Sache her ist sie ein Mensch und demzufolge hat sie natürlich Emotionen, die sie nicht unterdrücken kann und die auch manchmal so eruptiv dann aktiv werden. Sie ist aber sehr ehrgeizig und sehr, sehr gut, extrem gut ausgebildet und
sie ist
bei Beginn...
Ja? Sie ist der Captain vom Schiff, oder?
Nee, sie ist bei Beginn der Serie ist sie erster Offizier eines anderen Schiffs, nicht der Discovery, sondern der Shenzhou oder Shenzhou. Der Captain der Shenzhou ist auch nicht der Captain, den man jetzt gesehen hat, nämlich Jason Isaacs. An der Stelle muss ich jetzt aus Mark Kermode BBC Gründen sagen, hello to Jason Isaacs. Die Hörer wissen, die Hörer, die das hören, wissen warum. Wie das dazu kommt, warum sie First Officer von diesem Schiff ist und nicht Jason Isaacs jetzt schon der Captain und warum wir nicht auf der Discovery sind, das wäre alles Spoiler, das darf ich alles nicht verraten. Okay. Aber sie ist der erste Offizier und dann passieren gewisse Dinge, ist auch egal. Jedenfalls die Serie ist so, dass sie sich extrem auf ihren Charakter fokussiert. Also es gibt dann am Anfang hatte ich das Gefühl, die anderen Charaktere sind alle irgendwie Nebencharaktere. Selbst Captain Lorca, also der von Jason Isaacs gespielte Captain, wenn wir dann auf der Discovery irgendwann mal ankommen, der kam mir am Anfang so ein bisschen wie so eine Nebenfigur vor. Und auch die ganze Brückencrew ist am Anfang oder selbst jetzt gegen Ende der ersten Staffel teilweise noch gar nicht so richtig wichtig. Also es gibt so die Klassiker, den Engineer und den Doktor, und den Captain und den ersten Offizier, die man so kennt, aber da sind noch Leute auf der Brücke, die man immer wieder sieht, von denen ich noch nicht mal den Namen weiß. Und das ist, am Anfang dachte ich, das ist irgendwie scheiße, ich kriege keinen Zugang zu der Crew, aber ich merke so langsam, dass ich einfach Zugang zu anderen Personen auf dem Schiff kriege, die nicht zwingend dauernd auf der Brücke sind. Also der Doktor zum Beispiel, das war auch bei den alten Star Trek Serien so, der Doktor ist halt in seinem Sickbay, der ist nicht, der taucht, der kommt vielleicht hin und wieder mal auf die Brücke, aber der ist da nicht dauernd. Und auf der Brücke gab es auch damals bei TNG schon immer irgendwie so ein Redshirt, der da vorne irgendwo in der Ecke rumsitzt und irgendwas hier sowieso und dann ist er tot beim nächsten Mal, wenn sich ein Klingon auf die Brücke beamt. Das gab es auch früher schon, nur früher war das alles so ein bisschen statischer und wir hatten so das Gefühl, wir folgen einer Crew, Und dann gab es immer so Episoden, wo man so wusste, okay, das ist jetzt eine Picard-Episode oder das ist jetzt eine Data-Episode oder das ist eine Deanna Troi-Episode, wo die dann so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wurden und manche Leute vielleicht auch gar nicht aufgetaucht sind, weil, keine Ahnung, der war gerade im Urlaub oder so, während der Dreharbeiten.
Genau, und hier war aber trotzdem immer so ein Ensemblestück.
Genau, und hier ist jetzt sehr viel mehr, dass wir eine Leading Role haben oder vielleicht zwei Leading Roles, einmal Michael Burnham und einmal Captain Lorca. Und die beiden sind sehr, sehr wichtig, zumindest in der ersten Staffel. Und dann haben wir noch so ein Ensemble von Supporting Casts, aber es gibt dann halt eine Menge Figuren, die man immer wieder sieht, wo man echt nicht weiß, wie die heißen. Oder vielleicht, wenn man jetzt voll nerdmäßig da reinsteigt, dann weiß man wahrscheinlich, wie die heißen, aber die sind halt so unwichtig im Vergleich, dass es auch nicht wichtig ist, ob du weißt, wie die heißen oder nicht. Und am Anfang hat mich das ein bisschen geärgert. Mittlerweile finde ich, dass sie da eine ganz gute Balance gefunden haben und dass das auch durchaus ein legitimer Ansatz ist, wie man eine Star Trek-Serie erzählen kann. Es ist halt anders. Storymäßig fand ich am Anfang, ist es hat es sich sehr auf diese Hauptstory, das geht am Anfang sehr, der erste Zusammenclash mit den Klingonen, da gab es ja auch viel Presse drüber, dass die Klingonen sehen jetzt halt komplett anders aus. Also visuell einfach hat man die stark verändert und das hat, glaube ich, einen riesen Aufschrei in der Trekkie-Community gegeben, dass diese Klingonen jetzt so scheiße sind. Das braucht einen Augenblick, bis man sich dran gewöhnt. Wir sehen jetzt halt anders aus, aber irgendwie sehen sie immer noch sehr klingonisch aus, weil sie haben halt diese komische Schrumpelstirn und sie sehen immer noch böse aus und sie tun rumbrüllen und sind halt eine Kriegerrasse und so. Und ich relativ schnell konnte ich das einfach umschalten und sagen, okay, das sind jetzt halt andere Visuals, jetzt sehen die Klingonen halt so aus, mein Gott. Und sie sehen natürlich, das ist natürlich sehr viel aufwendigeres Make-up, ja. Im Grunde sind das die besseren Klingonen, wenn man so will. Und man merkt halt, dass die anderen Klingonen halt den damaligen Möglichkeiten geschuldet waren und den damaligen Budgets vor allen Dingen auch. Das natürlich so ein bisschen so eine Continuity-Problematik reinbringt, aber ich finde, da kann man drüber hinwegsehen. Also die Klingonen von DS9 waren auch nicht mehr die Klingonen von der Original Series. Das ist halt so. Da war das Make-up und Geld dann auch mehr und besser und demzufolge sahen die ein bisschen krasser, besser aus als die mit den angeklebten Stirnen aus der Original Series. Und dass man die Klingonen in der Serie komplett nur klingonisch sprechen lässt und komplett untertitelt, finde ich krass, weil dadurch hört man echt mal eine Menge klingonisch in dieser Serie. Und es geht sogar so weit, dass du auf Netflix den Untertitel für das Klingonisch kriegst du ihn dann natürlich automatisch eingeblendet. Und ich gucke die restliche Serie auf Englisch. Ich habe aber gesehen, man könnte auch den komplett klingonischen Untertitel für die gesamte Serie einblenden. Und dann kriegst du den kompletten Untertitel in Klingonisch. Das finde ich halt bei Star Trek immer wieder so krass, dass da halt nicht nur eine Welt erfunden worden ist, sondern auch gleich noch eine ganze Sprache mit. Und die sprechen dann halt klingonisch und dadurch hast du halt, und dann passieren halt auch so Momente, wo dann ein bestimmter Klingone irgendwann mal auf Englisch plötzlich mit jemandem redet. Und du merkst dann halt, okay, es ist jetzt nicht der Universalübersetzer, der möglich macht, dass da jemand zuhören kann, sondern jetzt spricht er plötzlich wirklich Englisch. Und das wird dann auch von den Figuren so acknowledged, so hey, woher können sie eigentlich unsere Sprache? Und das sind so interessante Momente, die halt früher wenig gemacht wurden. Macht es natürlich anstrengend, weil man viel Untertitel lesen muss. Speziell in den ersten paar Folgen sind sehr viele klingonische Sachen dabei. Aber gut, es ist dann auch komisch, wenn du diese Schauspieler dann so siehst, wie sie sich da mit diesen Wörtern was abbrechen, weil es natürlich niemand unter denen, der fließend klingonisch spricht, das mussten die halt alle auswendig lernen. Und
ja, gut,
dadurch hat man denen dann so einen Sprachduktus gegeben, der sehr langsam und sehr so kriegerisch und da wird immer in so schwülstigen Reden werden so die Dinge hochgehalten und dadurch reden die so abgehackt und langsam. Das ist wahrscheinlich nicht ganz unabsichtlich so gemacht worden, damit die Schauspieler dann noch einigermaßen mitkommen. Ja, es gibt dann aber so Folge 6, 7, 8, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Nummer, irgendeine von denen ist dann so eine ganz klassische Star Trek Folge. Die hat mich auch richtig fröhlich gemacht irgendwie. Ich dachte, okay, das können sie auch noch so. Eine, die fast nur im Schiff spielt, wo so interne Querelen irgendwie geklärt werden müssen. Und das war so wo man früher genau wusste, das ist so eine Budgetsparerfolge, wo man wenig Schlachten reinmacht, nur die Sets benutzt, die man eh da hat, die nichts kosten, wo dann, was weiß ich, irgendein Alien kommt, also früher war das dann immer so, irgendein Alien kommt an Bord oder irgendeine komische Seuche befällt die Bewohner und alle werden verrückt oder irgend sowas. Solche Folgen gab es ja in jeder Serie mal.
Ja. Oder
man macht irgendeine Gerichtsverhandlung oder irgend sowas. Das ist so Dinge, die nichts kosten, wo man eine billige Produktionswoche machen kann. Das machte aber Star Trek auch immer aus, dass es solche Folgen gab, wo die Crew nur sich auf sich selbst bezogen ist, ja, und wo du die Figuren weiterentwickeln kannst und sie kennenlernst. Und das macht diese Serie hier auch. Und diese Folge hat mich sehr fröhlich gestimmt, dass ich dachte, okay, sie haben das nicht verlernt, das geht noch. Wir können so eine Folge auch noch machen. Und dann kommen die ersten Außenmissionen, die dann auch, eine ist nicht so geil, andere sind dann wieder cooler. Und jetzt bin ich 3 Folgen vor Ende und die große übergreifende Story wird jetzt langsam richtig spannend. Am Ende dieser Folge, der 11. oder 12. ist ein, 12. war es, glaube ich, ist ein richtig krasser Reveal, wo man so denkt, wow, wie geht das jetzt zu Ende? Und ich bin gespannt. Also ich bin jetzt echt sold so ein bisschen. Sie hat so die eine oder andere Schwachstelle, aber ich das endgültige Urteil erlaube ich mir erst, wenn ich die letzten 3 Folgen gesehen habe und dann kann ich es, glaube ich, nicht erwarten, dass es Januar 2019 wird.
Okay.
Und ich die 2. Staffel sehen,
der weitergeht.
Genau.
Okay. Also fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie früher.
Ja, also es ist auf jeden Fall um Größenordnung besser als diese Filme. Und
die gelten, glaube ich, auch einem anderen Publikum.
Ja, das galten die Filme wahrscheinlich schon immer. Also auch die Filme mit Picard waren nie so gut wie die Serie. Die waren natürlich mit viel mehr Budget ausgestattet und mit viel mehr Bombast und Grafikeffekten und was weiß ich nicht alles. Aber die haben diesen Spirit nie richtig rübergebracht. Also ich fand die Filme nie besonders gut. Das mag zu Kirk-Zeiten noch ein bisschen anders gewesen sein. Aber selbst die Picard-Filme, also war vielleicht einer dabei, der mir irgendwas ein bisschen gegeben hat. Klar habe ich die immer sehr gerne geguckt, weil so oft gibt es die ja nicht. Aber im Endeffekt kann ich mich auch kaum zurückerinnern, dass ich einen mehr als 2-mal gesehen hätte.
Ja. Ja, es ist halt, man ist halt mal 2 Stunden in der Welt. Das finde ich halt irgendwie das Schöne.
Genau. So. Und deshalb guckt man das an. Aber im Grunde ist eine gute Doppelfolge aus der Serie wahrscheinlich die bessere Unterhaltung.
Ja, das kann gut sein. Weil sie da eben auch ganz andere Regeln befolgen. Auch beim Film, ich hatte immer den Eindruck, dass sie beim Film vieles nochmal erklären.
Ja, genau. So dieses, also, es zielt auf, wie du sagst, auf andere Leute und die müssen auch mitgenommen werden und damit verschwindet man die erste halbe Stunde, wo man sich dann als erfahrener Trekkie denkt, man, warum muss das denn jetzt sein?
Genau. Das ist übrigens der Captain und das ist der Vulkanier und der grüßt immer so und das ist der und das ist, weiß ich nicht, das ist unser
Roboter. Ja, und Data ist ein Android. Ah, ja, genau.
Ja, genau.
So. Ja. Ja, das wird jetzt natürlich hier in der ersten Zeit auch gemacht. Und es gibt auch so ein paar fiese Verstöße gegen Show Don't Tell, wo ich auch kurz dachte so, oh, echt jetzt? Aber dann sind auch wieder so viele geile Sachen drin, die einen dafür entschädigen. Und klar, man kriegt auch wieder viel Techno-Babble, wo man denkt so, okay, ja, das Network macht irgendwas mit seinem Gehirn und bla bla und bla bla und bla bla. Und irgendwie und ja, transzendiert Dimensionen, bla, Dings und so. Alles klar, habe ich verstanden. Aber als Trekkie will man das halt ein Stück weit auch. Und diese Stellschraube, wie viel man davon so braucht pro Folge, die ist eigentlich ganz okay justiert. Also das funktioniert schon. Niemand hat jetzt irgendwie Phaser erfunden und mir erklärt, dass das jetzt ein Phaser ist.
Der neue heißt Scheiß.
Ja.
Gut, also in Summe kannst du schon eher empfehlen. Gerade für Leute, die haben es wahrscheinlich alle schon geguckt.
Eben, genau.
Ja, weil zum Beispiel mir. Ich habe ja grundsätzliches Interesse, aber vielleicht nehme ich mir nicht mehr die Zeit, mir das dann anzugucken. Also ich sollte vielleicht doch mal 1-2 Folgen gucken und dann mal neu entscheiden.
Ja, also wenn du über die ersten Folgen mit den klingonischen Untertiteln hinwegkommst, das wird dann besser, so nach 3-4 Folgen oder so nimmt die Klingonendichte dann ein bisschen ab.
Ach so, ich dachte, man versteht es dann besser.
Vielleicht auch das, ja, aber die Klingonendichte geht dann auch runter, also die Story nimmt dann, nicht, dass die Klingonen dann weg sind, das definitiv nicht, die bleiben schon wichtig, aber die Story nimmt dann ein bisschen so einen Turn und dann sind nicht mehr in jeder Folge so präsent.
Ja, vielleicht schaffst du ja bis nächste Woche fertig. Dann kannst du ja nochmal ein abschließendes kurzes Urteil geben.
So machen wir das.
Oder möchtest du jetzt schon zwischendurch Punkte geben?
Nö, ich würde dann am Ende bepunkten.
Okay.
Weil ich nicht weiß, ob unsere Punkteskala so gut auf Serien passt, aber.
Ja, wahrscheinlich müsste man in jeder Folge irgendwie so. Ja. Es fing mit einer 8 an, dann waren es 2 Neuner, dann war es eine 8, dann war es eine 7, dann war es eine katastrophale 3, dann war es wieder eine 7.
So, so ungefähr. So, immer. Ja. So müsste man das dann machen.
Macht in der Mitte 8,1. Okay. Ja, also eher gucken. Nee, dann redest du lieber drüber. Gut, also
Star Trek. Das habe ich ja jetzt mehr als ausgiebig getan.
Discovery.
Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir eine.
Nee, weiß nicht.
War es nicht, dass wir eine Serie zum Titel gemacht haben?
Nee, ich weiß, ich habe mit Martin mal irgendwie einen Seriennachmittag gemacht.
Ah, okay.
Wo wir irgendwie 3 Serien besprochen haben.
Oh Gott, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran.
Das ist auch schon ein bisschen her.
Ja. Wer war nochmal dieser Martin? Ja, die ist schon ein bisschen her, das stimmt. Ja. Gut. Du hast noch einen Film.
Ach, ah, ja, nee,
Entschuldigung,
genau.
Die Droge der Wahl.
Genau. Du kannst ja über den Film reden. Ich gehe mir jetzt einen Drink machen, dann kann ich nämlich eh nicht mehr reden. Ups.
Ja, da ich nicht trinke, kann ich jetzt nur zuhören und du musst selber dahin, darüber hinweg moderieren, was du da jetzt machst.
Du kannst ja mal raten, was ich mache.
Das klingt nach Eis.
Ja, das ist schon mal sehr richtig. Ja, ich werde mir heute ausnahmsweise mal, also was heißt ausnahmsweise? Ja, dort mache ich eher selten einen Gin Tonic eingießen. Den braucht man ja zum Glück nicht shaken. Habe ich dir erzählt, mein Arbeitskollege, der jetzt auch total auf Cocktails abfährt, hat jetzt angefangen, Dark and Stormy sich selber zu machen. Hat dann alle Zutaten in den Shaker gemacht, dachte sich so, da ist irgendwas falsch und fängt an zu shaken und dann wusste er, was falsch war. Als ich nämlich das komplette Getränk dank Kohlensäure wieder aus dem Glas entgegenkam.
Ja, das, ja. Das möchte das nicht und da wehrt es sich gegen.
Ja, genau. Unser Hörer und Podcast-Kollege oder erst Podcast-Kollege und dann Hörer, je nachdem, wie man das möchte, Erik vom Kinocast hat mir vor ein paar Monaten, das ist schon ziemlich her, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, eine Flasche Stuttgart-Gin, Ginster nennt sich der, oder Ginster, ich weiß nicht, geschenkt und hat mir jetzt neulich vor ein paar Wochen eine Nachricht geschickt, dass dieser Gin in London bei einer International Wine and Spirit Competition als der beste Gin für Gin and Tonic bewertet wurde. Und das finde ich ja schon ziemlich cool.
Das ist ja ziemlich feist.
Und deswegen,
dass sie sich so trauen, da sowas zu gewinnen.
Ja, deswegen muss ich jetzt mal einen Gin Tonic trinken. Da steht zum Glück kein wildes Tonic dabei. Das heißt, ich kann zumindest schon mal nichts falsch machen. Hier ist die Flasche schon mal auf. Er riecht nach wie vor echt gut. Ich brauche ein bisschen parfümiert. Ja, doch. Naja, 6 Zell sollten es dann schon sein im großen Glas Gin Tonic, oder? Schon schmeckt mir
ja nichts. Man darf ja da nicht sparen, ne?
Ja, ja.
Das bei Werner hieß es, mit dem Öl nicht sparsam sein. Das gilt im Grunde auch für Gin.
Ja, genau. Ja, und ich werde jetzt das Thomas Henry Tonic Water dagegen schütten, sodass wir einen Nord-Süd Gin and Tonic im Glas haben.
Ein Nord-Süd-Gefälle im Glas haben.
Ich hatte erst das Südgefälle, nein, das Süd, also ja, und dann habe ich den Norden drauf geschüttet. Ja, Gin Tonic, cheers.
Ja, cheers. Hm? Ich habe Wasser, weil, wie gesagt, Magen-Darm.
Da möchte man gar nichts trinken.
Fragt mich nach einer freundlichen Alkoholpause.
Ja. Hat noch niemandem geschadet.
Nee, das definitiv nicht, aber ja, bei. Ja, ich kann jetzt immerhin wieder feste Nahrung bei mir behalten, das ist doch schon mal was.
Oh. Ja. Übrigens, die Flasche, die ich vom Erik gekriegt habe, ist so eine VfB-Flasche. Also ich bin jetzt nicht der größte VfB-Fan, aber...
Ja, Erik wollte dich also damit trollen.
Ich fand es trotzdem eine sehr liebe Geste.
Ja, das ist es zweifelsohne, ja.
Also.
Ja, dann wohlbekomm's. Ja. Einmal Gin Tonic für dich, Wasser für mich und für unsere Hörer den nächsten Film aus dem Jahre 2011. Contagion? Erzähl mal.
Contagion heißt Ansteckung und es ist ein Film von Steven Soderbergh und es geht um die Pandemie eines tödlichen Virus. Also Virus bricht, irgendeine Person sitzt im Flugzeug, irgendwie fängt an zu husten, kommt nach Hause, hustet mehr, 2 Stunden später ist er tot und nach und nach, also kommt nach USA, nach Amerika nach Hause. Kurze Zeit später, irgendwie ein paar Tage später, ist der Sohn tot. Dann gibt es immer mehr Leute, die eben auch sterben. Und wir beobachten dann zum einen ihren Mann, wie er damit umgeht. Wir beobachten einzelne Leute, wie sie damit umgehen, dass einfach die Welt drumherum kaputt geht. Also Leute fangen an, Geschäfte zu plündern. Also baut sich langsam auf. Ich überspringe jetzt ein paar Sachen. Und wir beobachten gleichzeitig aber auch die CDC, also dieses Center for Disease Control und die WHO.
Seuchenschutzbehörde quasi.
Ja, genau. Und die Weltgesundheitsorganisation. Wie sie damit umgehen, wie sie da auch intern Probleme lösen und so weiter. Der Film zeigt das auf eine sehr, sehr trockene Art. Also es ist halt so nicht so katastrophenfilmmäßig, oh, es stirbt einer, oh, wir zögern uns noch raus, wir weinen alle, wir, oh, oh. Sondern bam, die sind tot, Schnitt weiter, nächstes. Und man merkt, also man hat dann eher so Situationen wie 2 von den Helfern unterhalten sich darüber, wann ihnen die Leichensäcke ausgegangen sind. So echtes Leben. Und ich weiß noch, als ich den zum ersten Mal gesehen hat, der hat mich eben ob seiner Kälte und seiner analytischen Beobachtung so gefangen, weil er einen natürlich auch, also er führt einem schon das ganze Drama vor Augen, die Gefahr, die Panik, die Angst, die Menschen haben, die Art, wie auch die Forscher, die dann eben einen Antivirus finden müssen, damit umgehen. Und das wird halt sehr kühl, sehr trocken eingefangen und nimmt einen trotzdem total mit. Also finde ich nach wie vor, auch wenn man ihn schon kennt, einen ganz hervorragenden Film, super stark besetzt mit Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Lawrence Fishburne, Armin Rohde.
Jude Law,
genau. Also
sehe ich das richtig? Gwyneth Paltrow ist diese Patient Zero und stirbt quasi am Anfang des Films?
Genau. Kommt rein, guten Tag, tot.
Krass.
Ja, also so Star und dann, ja, okay, blöd. Weg. Das weiß ich auch bei dem anderen so. Ach, das ist doch die, ja, ist ja cool, die geht ja eh nicht drauf. Pff, weg. Warte, was? Was war denn das jetzt?
Okay.
Und ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Nee, ich habe es nur gerade in der IMDb so geguckt, wer hier so wen spielt und dann steht halt hier Patient Zero bla und und dann lese ich, wer diese Rolle spielt und denke mir so, ey, okay, top credited, aber gleich tot quasi. Mhm. Ist ja interessant. Ja.
Also.
Du hattest, glaube ich, schon mal drüber geredet, ne? Der ist schon relativ alt, aber irgendwie habe ich den nie auf dem Zettel. So. Der ist mir auch, glaube ich, noch nie irgendwo empfohlen worden. Wo hast du den geguckt?
200 Abyss haben wir den.
Oh Gott, das ist ja schon
mal besprochen. Ja. Da habe ich ihn, glaube ich, im Kino gesehen. Nicht in der Sneak, aber irgendwie sonst. Ich habe ihn auf DVD geguckt. Also auf Plex, um genau zu sein.
Okay, aber gut, dann kann man ja bei Wer streamt es nachgucken, wo es den eventuell gibt.
Genau.
Mir ist er jetzt echt so, wenn ich das Cover so angucke oder generell, hätte ich jetzt nicht die Ahnung, wo er mir jetzt in letzter Zeit mal irgendwo bei so Streaming-Anbietern, sei es jetzt Amazon oder Netflix, empfohlen worden wäre.
Mhm. Nee, der ist, also bei iTunes und bei Amazon kannst du ihn mieten.
Okay, na, das erklärt es vielleicht.
Ja. Also, ja, wie gesagt, ich habe ihn mir sogar auf Medium gekauft, weil ich einfach diese die Art, wie Soderbergh das erzählt, so beeindruckend fand, dass ich gerne das als physikalische Kopie haben möchte. Und ja, wir haben ja
neulich das
Thema mit Plex thematisiert, da habe ich auch ein bisschen erzählt. Oder du hast es mir erklärt und ich habe das dann umgesetzt.
Das heißt, du bist mittlerweile erfolgreich und bist glücklich damit?
Ja, doch.
Was hast du als Backend jetzt genommen? Also wo läuft das im Moment?
Ich habe im Moment den iMac genommen.
Ah, okay.
Und das heißt, wenn ich was gucken möchte, dann muss ich halt zum iMac gehen, den anmachen und dann läuft er los. Ich werde aber über kurz oder lang mir dann doch noch ein Raspberry Pi bauen mit einer entsprechenden Festplatte und so weiter. Aber vielleicht mache ich das nach dem Umzug oder weiß ich nicht, irgendwie demnächst.
Also ich bin gerade dabei, mein Raspberry Pi wahrscheinlich durch so ein richtiges NAS zu ersetzen. Mhm. Mir da irgendwann mal so ein Synology oder so zu kaufen, wo man das einfach mit einem Klick nachinstallieren kann.
Ja.
Dann ist das auch, weil Raspberry Pi und Platten, die hängen ja da immer per USB dran, weil was anderes hat er ja nicht.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen frickelig. Und in so einem schönen NAS, wo die Platten eingebaut sind, das ist schon was Besseres, glaube ich.
Ja, klar. Aber das sind halt dann doch nochmal irgendwie das Vierfache an Kosten.
Das ist ja erst fast das Zehnfache von dem Raspberry Pi, ja. Aber der kostet 30 Euro und so ein vernünftiges NAS eher so 200, 300.
Ja, genau, aber Raspberry Pi für 30 und dann Festplatte für 70 oder 80.
Ja, okay, die Platten kommen ja bei dem NAS, wenn du es als Leergehäuse kaufst, auch noch dazu. Also die kannst du ja quasi ignorieren in der Rechnung. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, genau, also dann wird es doch nicht so extrem viel teurer, aber es ist halt trotzdem, weißt du, jetzt gebe ich 100 Euro, ein bisschen mehr als 100 Euro aus und dann habe ich ein fertiges System da stehen, kann das benutzen, kann das mit umziehen, kann das irgendwo einmauern. Nein, lieber nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Das ist dann, läuft dann in unserem System, bleibt stabil und keine Ahnung, im Zweifelsfall schließe ich es per Kabel an den Router an, dann wohnt das im LAN noch viel stabiler. Muss nicht erst WLAN finden und so ein Scheiß.
Ja, das sowieso. Also ich meine, so ein Raspberry Pi hat ja ein
ja, aber kannst ja trotzdem ins WLAN hin.
Ja, aber das willst du nicht. Also ich Server im WLAN, böse. Immer Kabel nehmen.
Ach. Also hier der Mac, der hängt auch, wenn der nach hier rüber streamt.
Es schaudert mich. Wie kannst du einen also ein iMac, ich meine, ja, okay, der hat WLAN, aber der ändert doch seinen Ort nicht. Waff. Der kann doch da mal.
Kann da kein Kabel quer durch den Raum legen.
Okay, verstehe.
Der hat doch WLAN. Da braucht er nicht angeschlossen werden. Okay.
Da bin ich oldschool.
Ja.
Ein Rechner, der sowieso an einem Schreibtisch steht und seinen Ort nicht ändert, der kann auch gerne mal ein LAN-Kabel von hinten vom Boden hochkommen und den vernünftig und absolut störungsfrei anbinden.
Ja, aber gut. Mal gucken, wie das dann alles nach dem Umzug sein wird.
Ja.
Das ist ja eh alles anders. Deswegen habe ich mir da jetzt auch noch nicht so viele Gedanken gemacht und im Zweifelsfall wird das kleine Ding halt irgendwo an Kabel rangeschlossen. Dann ist es auch immer stabil im LAN drin und kann dir alle Filme und Serien und alles Mögliche servieren. Was ich toll finde, ist, wenn man so Sachen aus der Mediathek zieht und die dann da einfach reinhängt. Und wenn man die eben mal richtig benennt, dann findet er auch Daten zu und alles. Also irgendwelche Dokus, ich habe jetzt auf Arte ein paar tolle so Filmtalks mir runtergeladen. Oh, total coole Sachen.
Ja, also das kann ich genau, also sei es jetzt irgendwie nur eine runtergeladene Folge Tatort oder halt auch so diese Serien, die ich besprochen hatte vor einigen Dutzend Folgen, diese dänische Serie Bankrott oder Zimmer 101 oder so, also diese ganzen Serien, die ich in der Arte Mediathek gefunden hatte. All das versteht Plex wunderbar und sortiert ihr das ein und macht da schön Metadaten dazu, das ist richtig geil, ja.
Ja, und so Spielerei, ich weiß nicht, ob du das aufgeschaltet hast, aber wenn du dann da reingehst, dann läuft im Hintergrund die Musik dazu an,
ja,
und so.
Genau.
Das sind einfach so schöne kleine Features. Das finde ich echt toll. Und auch da kannst du sagen, ach, das ist der Schauspieler so und so. Und gerade wenn du da mal ein paar Filme da drin hast, dann findest du auch die Schauspieler noch in anderen Filmen und so weiter drin. Das ist total cool.
Ja, genau. Deshalb war ich ja damals so begeistert.
Ja.
Freut mich, dass das bei dir so angekommen ist.
Ja, nee, ist wirklich gut. Ich habe jetzt die Serie, die auch eine Zeit lang auf Arte, glaube ich, gelaufen ist, dieses Transfers geschaut.
Das sagt mir nichts.
Wo ein, dann kann ich es aber ganz kurz besprechen, dass ein Mann, der geht bei einem Badeunfall über Bord, spielt so einen Hauch in der Zukunft und
bei einem Schiff über Bord, oder wie?
Ja, genau. Also der, okay. Die sind auf dem Boot, Frau, der taucht und irgendwie, weiß ich nicht, bleibt Herz stehen, er droht zu ertrinken, wird dann irgendwann gerettet, liegt ein paar Jahre im Koma, wacht dann wieder auf und was sie dann gemacht haben, was eben medizinisch möglich ist, ist sein Gehirn, nein, seine Seele, sein Sein in den Körper eines anderen Mannes transferiert haben. Und dieser andere Mann, der arbeitet bei der Polizei, die Leute jagt, die illegal diesen Transfer gemacht haben.
Ach, doch, da habe ich die erste Folge gesehen und das habe ich wieder weggelegt, weil ich die scheiße fand. Ich erinnere mich,
ja.
Entschuldigung.
Okay. Ja, macht ja nichts. Und ja, das geht hinten raus echt spannende Drehung, spannende Wendung. Auch Leute, die du dann beobachtest, die sich eben auf so einen Transfer vorbereiten und so weiter. Also.
Okay, sollte ich dem vielleicht doch nochmal eine Chance geben? Also, ich habe die erste Folge mit meiner Freundin zusammen geguckt und okay. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was mich daran abgestoßen hat, aber irgendwas fanden wir beide so, dass wir das beide blöd fanden. Und dann haben wir gleich nach der ersten Folge beschlossen, dass wir es nicht weiter gucken.
Okay.
Aber ich kann das dir nicht mehr jetzt, das ist ja schon eine Weile her, ich kann es dir nicht mehr so richtig einordnen, was das genau war.
Ich überlege jetzt auch, ich kenne ja dann doch deinen Film und den Geschmack ein bisschen. Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, das
vielleicht
ist nichts
für Bob. Waren es irgendwelche schauspielerischen Sachen oder ich weiß, kannst du nicht mehr sagen. Ist
synchronisiert, weil es französisch ist. Das ist.
Tja, vielleicht hat mich daran irgendwas abgeschreckt, irgendeiner der Synchronsprecher oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Keine Ahnung. Also, ich fand es richtig cool. Ist halt eine spannende Idee. Einfach mal konsequent zu Ende gedacht. Eben dann auch mit Lagern für Transferierte und so weiter. Wo es dann echt auch sehr unangenehm wird. Und man wird halt so ein bisschen in der Luft hängen gelassen, dass man sich seine eigene Meinung bilden muss, weil es gibt immer wieder Situationen, wo man denkt, die sind ja doch gefährlich oder es kann sein, dass diese Menschen, auch wenn sie es nicht wollen, gefährlich werden. Dann siehst du aber wieder eine andere Situation, wo Leute halt gegen ihren Willen in umzäunten Gebieten gehalten werden. Das ist jetzt nicht ein Lager, aber es ist halt ein großes umzäuntes Gebiet, wo dann ein Fluss drumherum ist oder irgendwie Wasserfläche, wo sie halt nicht rauskommen. Sie können da frei sich bewegen und frei leben und machen, tun alles, was sie wollen. Aber sie haben eben nicht die Freiheit. Und dann gibt es diese Personen, die eben zum einen ganz schreckliche Menschenversuche machen, um rauszufinden, was das Problem bei diesem Transfer ist. Und auf der anderen Seite helfen sie halt Menschen, die du schon in dieser Serie gut findest.
Also wirft dich also dauernd in solche sozusagen
Sympathie-Konflikte. Genau, ist halt so, das ist doch der Idiot. Oh nee, aber der, wie jetzt ist der, ach nee, das ist ja der Nett. Nee, jetzt ist er wieder doof. Und ja, also fand ich schön, habe ich mich gern darauf eingelassen, mich da hin und her werfen zu lassen von dieser Serie.
Ja. Okay.
Transfers. Die Transferierten.
Gut.
In der vergangenen Sendung, glaube ich, oder in der vorvergangenen Sendung. Nee, in der vergangenen Sendung, da habe ich Christoph nicht über die ESA gesprochen. In der Sendung davor hast du der Claudia, also, nee, der nicht, aber allen Hörern und damit auch mir, das iOS-Spielchen Holdown empfohlen, wo man eben immer tiefer mit so Bällchen schießen muss. So ähnlich wie
Breakout meets Tetris Breakout. Meets weiß genau. Ich nicht was.
Ja, ja, ich habe es mir natürlich installiert, weil du es ja befohlen hattest und habe es hart durchgesucht. Wir haben auch diese Sendung fast nicht anfangen können, weil ich erst das Handy weglegen musste, weil es war gerade noch so, also dieses Gefühl, wenn diese ganzen Kugeln da unten rumdonnern und ganz viel Schaden in Anführungsstrichen machen oder Klötze aus dem Weg räumen, das ist schon schön, wenn man da sitzt und dann
ja, vor allem man wird dann im Laufe des Spielens wird man ja immer besser, man weiß dann, okay, für dieses Ding brauche ich noch 3 Schuss oder 7 oder so und genau. Ich habe aber irgendwie 34 und dann muss ich ja, die anderen 27 sollen ja nicht verschwendet sein, und dann muss ich das irgendwie so, dann hilft einem zwar dieser komische Zielanzeiger nichts, weil der geht halt nur bis zu dem ersten Stein, der getroffen wird. Ja. Aber man überlegt sich dann schon, das dahinter, das braucht ja auch nur 10 Schuss. Was machen denn die nächsten Schüsse dann danach, ja, die letzten 17? Und genau. Dann überlegt man sich schon quasi für den zweiten und den dritten Abpraller, um so maximale Ausnutzung der eigenen Schüsse zu machen. Und man wird dann auch immer mutiger, so Dinge, die irgendwann hochkommen und so langsam an einen ranrücken, die sind einem dann egal, wenn man genau weiß, wenn ich die Stütze von dem letzten Ding da unten wegballer, dann fliegen die alle um.
Ja.
Das kriege ich hier über einen Winkelschuss von da, dann prallt es daran und daran und der geht dann schief und dann ist man wieder so voll arrogant leider gecrashed, aber
genau so. Also mir geht es dann so, wenn der erste schon so die erste Kugel fliegt, dumm, trifft es falsch, so okay, ich habe verloren, mache ich sofort aufs. Okay, Handy weggelegt. Scheiß Spiel, voll doof. 3 Minuten später. Naja, mal gucken, wie weit ich bei Holdern eigentlich bin. Ach scheiße, da bist du ja gerade gescheitert. Verdammt.
Ja, nee, wenn es mich mal so hat, dann spiele ich meistens so 5, 6, 8, 10 Spiele hintereinander. Aber ja, man hat es relativ schnell. Also das letzte Level ist ja so ein bisschen so ein Endlos-Level, wo man dann quasi beliebig lang weitermachen kann, wenn man da ja, seine Highscore-Listen durch...
Ich fand es auch sehr schnell, dass man irgendwie die 7 Planeten durchgeht. Oder 6 oder 3, was weiß ich.
Ja, aber.
Da hätte es noch ein bisschen was geben können. Also
vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Update oder sowas, wo noch was kommt. Aber trotzdem schön gemacht, schön poliert, alles so von diesem kleinen Wurm da unten, der ja überhaupt keine Funktion in diesem Spiel hat, außer irgendwie niedlich auszusehen und immer da in der Gegend rumzuwuseln.
Ja, vor allem, das sind 3 Striche oder 4. Das ist der Wurm mit einer Linie, das sind die beiden Augen und Mund, fertig.
Genau. Aber ich meine, der hat ja keinen Sinn. Also der ist ja da nur reingemacht aus Liebhaberei sozusagen, des Programmierers.
Ja, der UX-Designer gesagt, hier machen wir irgendwas, was erklärt. Okay, ich mache einen Wurm.
Genau.
Ja, mach halt einen Wurm, ist mir egal.
Ja, wobei, es war, glaube ich, nur ein Typ, der das programmiert hat, oder? Bin ich jetzt falsch? Genau. Ich habe was dazu gelesen, aber ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Vielleicht bringe ich es auch gerade mit was anderem durcheinander. Jedenfalls einfach sehr liebevoll gemacht, sehr polished und deshalb solche Spiele mag ich immer sehr, wenn man das so merkt.
Erik, dein Gin macht mich ganz schön betrunken. Ja. Genau. Also das wollte ich eigentlich von nur nochmal sagen. Also eigentlich möchte ich euch warnen, euch das Spiel runterzuladen, weil man echt ganz schnell ganz viel Zeit rein versenken kann. Also es hat irgendwie so ein, es belohnt einen auf irgendwie eine coole Art und Weise. Irgendwie die ersten 3, 4 Level sind so ein bisschen komisch, oder nicht Level, sondern so Durchgänge, wenn man so ganz wenige Kugeln hat und dann denkt so, was soll denn das, nur 3 Kugeln und so. Aber spätestens, wenn man so 6, 7, 8 hat, dann ist es irgendwie schon viel und es werden ja dann im Laufe von so einer Runde ja auch immer mehr und mich hat es dann sofort gehabt. Also ja, also große Warnung, ladet euch es nicht runter, es macht hart abhängig.
Genau, also ihr wisst, ihr seid gewarnt worden und jeder, der es jetzt trotzdem tut, weiß, worauf es sich einlässt.
Genau, wo ich das jetzt gerade durchgespielt habe, hast du ein neues Spiel für mich?
Ja, habe ich. Wobei ich nicht sicher bin.
Das war billige Überleitung, oder?
Ja, war billig, aber nehme ich gerne. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das was für dich ist. Ich bin auch generell, also da muss jetzt jeder, der Hörer selber gucken, ob er das braucht oder nicht. Und zwar geht's um, oder zumindest sollte man sich mal vorher irgendwie, weiß ich nicht, eine Review-Seite oder so dazu angucken oder ein YouTube-Video, dass man mal sieht, wie das ausschaut, bevor man dafür Geld ausgibt. Ist nicht teuer, kostet irgendwie 3,50 oder sowas. Es geht um Freeways. Das neue Spiel von dem Typ, der auch Desert Golf gemacht hat, das war schon so ein Spiel, was so mit seltsam schlechter Grafik und so auf eine Art süchtig machend, aber halt irgendwie auch so Art, auf so eine Art absichtlich trashig. Und das ist in Freeways wieder genauso. Worum geht's? Man baut Straßen und verbindet damit so Städte oder Knotenpunkte oder wie auch immer, so Industriegebiete, das ist immer pro Map, hat man also einmal quasi den Bildschirm, man kann nicht zoomen oder sowas, du hast nur einmal deinen Bildschirm und auf diesem Bildschirm gibt es irgendwo so, sagen wir mal, oben oder unten an den Seiten oder in den Ecken oder manchmal auch irgendwo in der Mitte so lose Enden von Straßen. Quasi einen Ausgang und einen Eingang, sozusagen eine Straße pro Fahrtrichtung und dann kannst du klicken und kannst gucken, wie viel Verkehr ungefähr von dieser Straße, wenn sie denn mal an die anderen angeschlossen wird, in welche Richtung zu erwarten ist. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, du hast drei Verbindungen, rot, gelb, grün und dann, wenn du die rote antippst, dann siehst du halt, okay, sehr viel Verkehr von der roten möchte zur grünen fahren und etwas weniger möchte zur gelben fahren. Und andersrum ist es vielleicht symmetrisch, also die rote möchte auch zur grünen und auch nicht so viel zur gelben und die gelbe möchte sowieso gar nicht viel Verkehr beitragen zu den beiden anderen. Manchmal ist es auch nicht symmetrisch, dass es irgendwie was sich eine gibt, wo massiv Verkehr herkommt und aber kaum jemand hin will oder gar keiner hin will oder sowas. Und dann kannst du halt so ein bisschen planen und dann fängst du an zu malen und dann wird's richtig trashig in diesem Spiel. Die Grafik ist wirklich unterirdisch. Es sieht C64-mäßig aus, aber das ist völlig Absicht und es tut dem Spiel auch keinen Abbruch. Und dann fängst du an, mit deinem Finger auf dem Display quasi Straßen hinzukrakeln und da du das mit dem Finger auch nie so richtig gut hinkriegst, sind die immer so ein bisschen krumm und die Kurven sind nie ganz 90 Grad und wenn du einen Kreisel malst, der ist nie ein richtiger Kreis, sondern der ist einfach immer irgendwie so ein Ei oder sowas und das tut der Sache aber auch keinen Abbruch, weil was dann passiert ist, du verbindest quasi alle Dinge, die miteinander verbunden werden müssen und dann fangen die Autos an zu fahren und relativ schnell merkst du dann, ob deine Konstruktion, die du da gemacht hast, ob die diesem Verkehrsaufkommen gewachsen ist. Also beispielsweise du baust einen Kreisel und machst da einfach die Zufahrten dran und hoffst jetzt, dass das dann aufgeht und das Verkehrsaufkommen ist aber eigentlich mehr für eine Autobahn gemacht gewesen, dann wird dir dein Kreisel einfach innerhalb von kürzester Zeit komplett volllaufen mit Autos und verstopfen und dann tut sich nichts mehr. Also wenn du es dann irgendwie geschafft hast, dass so viele Autos im Kreisel sind, dass derjenige, der jetzt als nächstes rausfahren müsste, nicht mehr rausfahren kann, weil ihn noch irgendein anderer blockiert, der aber da nicht rausfahren will hinten können keine mehr.
Deadlock.
Dann hast du so einen Deadlock und dann ist das Ding jammed und dann war's das. Und deshalb wäre es vielleicht dann besser gewesen zu gucken, okay, der massive Menge Verkehr läuft von der roten Stadt zu der grünen Stadt, dann baue ich da vielleicht eine Autobahn mit einer großen Brücke drüber und dann mache ich zwei Abfahrten dran, mache den Kreisel unten drunter, der dann so ein bisschen den Verteilverkehr handelt und dann kann der Hauptverkehr, der oben drüber brettert, belastet meinen Kreisel nicht und dann ist es besser. War jetzt ein einfaches Beispiel. Manchmal sind es einfach so geometrische Constraints, dass du einfach nicht genug Platz hast, um das zu bauen, was du bauen möchtest, weil die Begrenzung von einer Kreuzung ist quasi immer dein Bildschirm, also es muss da irgendwie reinpassen und deine zu dicken Finger müssen da irgendwie den Quatsch da reinmalen und müssen diese Verbindung schaffen. Der nächste Fuck-up, der da auch völlig absichtlich drin ist und der mich zum Weißglut treibt, aber gleichzeitig dann auch anspornt, mich zu konzentrieren, ist, dass es kein Undo gibt. Wenn du irgendeine Scheiße malst, fängst du von vorne an. Also dann kannst du diese Kreuzung quasi einfach clear und dann malst du sie nochmal. Aber bis dahin hast du vielleicht auch schon so erste Erkenntnisse gesammelt, wo du gemerkt hast, so mit diesem normalen Kreisel funktioniert es nicht, dann man fängt dann relativ schnell an, so Kreuzungsformen zu recherchieren. So. Also wir haben dann, ein Kollege hat mir das empfohlen, mit dem habe ich dann auch drüber geredet und der fing dann auch an mit so amerikanischen Kreuzungsformen, also so Autobahnkreuze zum Beispiel, sehen in Amerika ein bisschen anders aus als bei uns. Also wir bauen ja so klassisch diese Kleeblatt-Dinger und die Amis, jetzt weiß ich gerade das Wort nicht, die bauen so andere Intersection, da gibt es ein Wort für, habe ich jetzt vergessen, wie das heißt, aber die sehen halt anders aus. Und du fängst dann halt an, in dem einen Level mal so ein Kleeblatt auszuprobieren, in dem anderen so ein anderes Ding, dann versuchst du einen Riesenkreisel, dann gibt es ja in England diesen Magic Roundabout, was so im Grunde 4 oder 5 Kreisel, die sich um einen zentralen Kreisel anordnen sind.
Oh ja, oh.
Und der eine in der Mitte läuft andersrum als die außen, weil sonst geht das ja nicht. Also der Verteilkreisel in der Mitte hat eine andere Drehrichtung. Und sowas baut man dann einfach just for the lulz auch mal, weil man sich denkt, das ist, hier habe ich genug Platz, das mache ich jetzt mal. Und dann baut man Kreisel mit Straßen durch die Mitte durch und so. Also Verkehrsregeln sind egal, die Autos crashen nicht. Also die wissen immer alle irgendwie, du kannst halt Dinge bauen, die jammen. Das passiert ja auch dauernd quasi. Und es gibt dann einfach immer ein nächstes Level oder du clearst es nochmal. Und wenn du eins fertig hast, also wenn das ist, er blendet dann immer ein Network Complete, wenn du quasi alles mit allem verbunden hast, was verbunden werden muss in diesem Level. Und dann kannst du so einen Simulate-Button drücken und dann lässt er die Zeit schneller laufen und jagt mal so richtig viele Autos rein quasi und misst dann die Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der dein System läuft. Mhm. Und du kannst dann theoretisch sagen, okay, das war jetzt scheiße, Durchschnittsgeschwindigkeit, 27 km/h finde ich nicht so mega geil. Ich kläre das nochmal und mal was anderes hin und guck mal, ob das besser läuft. Und das macht man dann auch öfter mal. Dadurch, dass man sowieso bei jedem Mal, wo man sich vermalt, quasi das ganze Level wieder clearen muss. Wenn man sich konzentriert, dauert so ein Level aber nicht länger hinzumalen als vielleicht 1,5 Minuten oder sowas oder 1 Minute. Hat man es eigentlich schon fertig gepinselt. Und das einzig Komplexere, was man machen kann aus einer Straße, ist eine Brücke. Und eine Brücke, die noch eine Ebene höher geht. Also du kannst so ein Level rauf, noch ein Level rauf und dann halt wieder runter, sodass du mit einer Brücke auch über eine Brücke drüber kannst. Mhm. Und du kannst auch natürlich Kreuzungen auf, also Zusammenführungen auf Brücken oder auf Brückenbrücken, also auf doppelt hohen, kannst du machen. Und da eben da Kreuzungskonstruktionen dir ausdenken, die da beliebig komplex werden. Ist irgendwie, also die Grafik ist super miserabel. Diese Autos sind so dämlich, es sind in der Hilfe, im Hilfetext steht irgendwo drin, dass das selbstfahrende Fahrzeuge sind und was jetzt nur noch fehlt, sind gute Straßen. Und Google oder Apple, wenn ihr an dem Algorithmus meiner selbstfahrenden Autos interessiert seid, give me a call, so nach dem Motto. Und dann schaust du dieses Spiel an und diese Autos sind so dämlich, dass das halt nochmal zusätzlich lustig wird. Also dieser Programmierer hat ein Fable für so trashig artige Grafik und so trashige Spiele. Das sieht alles aus wie auf dem C64, aber es verfehlt seine Wirkung bei mir nicht. Es macht echt süchtig und man will immer nur noch bessere.
Wie viele gibt's da?
Das ist so. Warte mal, lass es mich gerade mal aufmachen. Es gibt so eine Karte, auf die du immer wieder zurückgehst und das Coole ist tatsächlich, dass du so aus deinem Level rauszoomst und dann siehst, wie dieses Level, was du gerade gebaut hast, Teil der Gesamtkarte des Spiels ist. Und die Gesamtkarte des Spiels, wo du das nächste Level auswählst, ist auch permanent animiert. Da fahren auch die ganze Zeit Autos rum. In den Kreuzungen, die du, also du zoomst quasi aus deinem Level so raus und das, was du gerade gebaut hast, wird so kleiner und wird zum Teil der Gesamtkarte. Und wenn du alle Level gespielt hast, hast du halt eine Gesamtkarte, die komplett aus deinen gemalten Straßen besteht, wo dann halt auch die Autos drin rumwuseln. Und jedes Level ist quasi der Nachbar von einem anderen Level. Das ist echt, was das angeht, ist es ziemlich gut gemacht. Und wenn man jetzt irgendwie einen vernünftigen Stift hätte, das Spiel gibt es auch für Android und ein Arbeitskollege von mir hat so ein Samsung Note irgendwas, 8 glaube ich, Telefon, wo so ein Stift dazu gehört und der malt die Straßen immer mit dem Stift, da bin ich immer sehr neidisch, weil er dann so ein bisschen präziser ist als ich. Ich bin aktuell in Level 45.
Ach hey.
Und ich habe noch 2, 4, 6, 8, 9, die ich noch machen kann. Dann ist diese Ebene von Zoom-Stufe voll und am Anfang ist es so, da zoomt das Level immer, wenn du diese Hauptmenükarte, wenn du einmal alles voll hast, dann zoomt sie ein Level raus und der Rand quasi wird wieder verfügbar, dass du weitermachen kannst. Aber ich glaube, das hier ist die letzte, wenn ich es richtig verstanden habe. Insofern würde ich sagen, so Pi mal Daumen 50 Level. Okay. Aber das es ist danach nicht in dem Sinne fertig, weil du danach natürlich so viel gelernt hast in den späteren Leveln, dass du in deinen ersten Konstruktionen wahrscheinlich überall Fehler siehst und dir ständig denkst, die Efficiency da mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 37 km/h oder so, das kann ich so nicht stehen lassen. Da muss ich jetzt irgendwas hinbauen, was mit 90 oder 100 km/h läuft, in diesem Durchschnittsspeed für über alle Autos gemessen. Mhm. Das geht nicht immer. Und du könntest auch auf verwendete Betontonnen optimieren, aber in der Regel optimiere ich persönlich auf den Durchschnittsspeed. Das finde ich irgendwie am wichtigsten. Ja, aber man kann da Stunden rein versenken, definitiv.
Okay.
Ja. Man muss halt diese Trashigkeit überstehen können. So, wenn okay. Er das abschreckt, dann ist es nichts für einen.
Ha, ich kämpfe mit mir. Es kostet halt doch 4 €.
Ja, wenn du, wenn wir uns demnächst mal irgendwo sehen würden, würde ich dich einfach mal 2 Level spielen lassen, dann wärst du wahrscheinlich entweder hooked oder abgestoßen.
Ja.
Aber da wir uns jetzt demnächst wahrscheinlich nicht treffen, wird es schwer.
Nee. Naja, ich denke mal drüber nach, vielleicht leise ich mir dann doch nachher noch runter oder nicht.
Lass das mal in dir arbeiten und in 28 Minuten hast du es gekauft.
Ja, das könnte schon so passiert sein. Okay. Mich erinnert es so ein bisschen an Mini-Metro.
Ein Stück weit hat es was davon, ja, weil so kleine Fahrzeuge da so rumeiern, wie bei Mini-Metro auch, ja. Habe ich neulich mal wieder gespielt. Fand ich auch wieder ganz schön.
Habe ich so ein Endlos-Game. Neue Level ergänzend sogar.
Ja, ich habe so ein Endlos-Game gemacht irgendwie, wo ich nicht kaputt gehen kann. Und dann ist das sehr meditativ. Dann kann man da sehr lustig drin rumbauen.
Ja. Ja, da kann man wenigstens die Spur noch wieder kaputt machen. Ja, okay. Freeways für alle Geräte.
Für alle nennenswerten Plattformen, ja.
Genau. Gut, haben wir noch was?
Hier steht, dass du sehr stark seist. Und dass du gelaufen seist in Köln. Stimmt das alles?
Ja, das stimmt. Ich war am Wochenende, haben wir den Junggesellenabschied meines Cousins gefeiert oder begangen oder wie man das auch immer nennt. Wir haben, der ist halt, weiß ich, war bestimmt schon mal von dem erzählt oder du kennst ihn ja auf jeden Fall, ist ja so ein Läufer, der läuft irgendwie, ist ein Halbmarathon schon in 1:20 gelaufen, während er eigentlich ein Marathon gelaufen ist und auch den Marathon schon an die 3 Stunden ran. Da haben wir uns gedacht, oder der Trauzeuger hat sich gedacht, so hey, das wäre mal voll cool, wenn wir mit dem irgendeinen Lauf machen. Und in Köln war jetzt am Wochenende der Strongman Run. Das ist so dieses.
Das ist sowas wie Tough Mudder.
Ja, genau. So mit Hindernissen und vermeintlich Matsch oder sonst irgendwas. Und da waren wir dann. Wir waren, haben den kurzen gemacht, also 6 Kilometer mit 10, 12 Hindernissen, sowas. War eine Gruppe von 12 Leuten oder so, hat sich aber dann ziemlich schnell, 14 mal sogar, ziemlich schnell aufgeteilt, weil irgendwie es ein paar doch plötzlich ernst meinten und weißt du, Jungs auf einem Haufen. Da ja, muss halt. Da
muss dann Testosteron ausgetauscht werden, also ausgeschüttet werden und dann geht's los.
Genau, ja. Ich bin ganz gechillt gelaufen mit der Nachhut sozusagen.
Ist dieses, beim Tough Mudder gibt es ein Hindernis, was mich daran abgeschreckt hat, da teilzunehmen. Und das ist dieses Becken mit den Eiswürfeln. Ich hasse kaltes Wasser.
Also da war kühles Wasser, es war kein Eis drin. Zum einen, wir haben es halt nicht ganz so ernst genommen. Wir haben schon, als wir dort angekommen sind, wir haben dann so Gruppen aufgeteilt gehabt und haben immer so ein paar Spielchen noch gemacht, die liefen so den ganzen Tag über. Und das erste Spielchen ging es darum, wer den Philipp für den Lauf sozusagen bekommt als Bonus. Und da ging es darum, in so einer Kette sozusagen jeweils eine Flasche Bier zu trinken. Das heißt, du trinkst eine Flasche Bier, wenn du fertig bist, tippst den nächsten an, der trinkt eine und so weiter. Und welches Team als erst fertig war. Das heißt, wir sind da angekommen, hatten eine Flasche Bier intus. Danach haben wir unsere Startunterlagen abgeholt. Die nicht Startunterlagen abgeholt haben, drückten mir plötzlich einen Becher in die Hand, in dem wieder Bier war. Das heißt, wir sind um 10 Uhr morgens dann nicht mehr ganz nüchtern losgelaufen. Okay, ja. Was diesen Lauf einfach wesentlich entspannter macht. Ich war eh in so einer scheißegal Stimmung. Und wir sind los, du läufst irgendwie erstmal so einen Kilometer ungefähr bis zum ersten Hindernis und dann standen wir halt echt 5 Minuten am ersten Hindernis. Wenn du da dich ganz vorne die Schlange einreißt und richtig Gas gibst, dann kannst du über das Hindernis auch sicherlich drüber rennen. Bei uns war es halt echt so, du läufst da hin und wartest 5 Minuten, bis du dann dran bist, irgendwie so eine Schräge hochzulaufen, dann wartest du oben auf dem Ding, dann läufst du irgendwie so, springst so Heuballen runter oder Strohballen runter, dann läufst du durch so Reifen und so weiter. Also.
Ja, das deckt sich aber mit dem, was ich vom TÜV-Maler auch berichtet bekommen habe.
Ja.
Und was man auch auf den Videos sieht. Also wenn du nicht ganz vorne mit dabei bist, dann ist das Stau, das ist halt so, ja. Das ist bei all diesen Läufen so.
Ja, und wenn du es ernst meinst, dann solltest du halt echt vorne starten, weil sonst ist irgendwie Käse. Ja, es gab dann ein paar lustige Hindernisse, irgendwie mit runter durchkrabbeln und oben drüber. Es war halt nicht sehr nass. Deswegen war es auch nicht sehr matschig. Irgendwann kam dann eben, wir sind dann gelaufen, ich dachte mir so, boah, jetzt so langsam wird es aber ein bisschen warm hier. Wird mal Zeit, dass irgendwie mal ein Wasserhindernis kommt. Da war doch hier mit Wasser und Matsch und alles. Ich habe mich total darauf eingestellt, dass ich mich richtig ordentlich einsauen kann. Dann kam das erste Wasserhindernis, das waren so Gräben, die mit Wasser gefüllt waren, aber mit so Planen ausgelegt haben. Das heißt, es war sauberes, klares Wasser, halt aus der Wasserleitung. Was hat das im Moment? 10 Grad oder was? Oder vielleicht 12, keine Ahnung. Was aber nicht sehr schlimm war. Also du bist da hingelaufen, in das Wasser reingesprungen und dann lagen da so Bauzäune drüber und du musst halt quasi dich da drunter unter diesen Bauzäunen durchziehen.
Ja, okay.
Das war so das erste Wasserhindernis und dann ging es wieder weiter und dann war wieder ein Krabbelhindernis und so weiter. Mein Lieblingshindernis war das Hindernis, da war so ein Steg, dann bist du raus auf den Steg gelaufen und musstest dann von da wieder zurück an Land schwimmen. Und Schwimmen ist ja eher meine Sportart. Das heißt, ich bin diesen Steg darunter, schön außen an allen vorbei, langer Körper ins Wasser und direkt an Land gekeult. Das war so, dachte ich mir so, ey, geil, das ist das Hindernis. Die anderen, mit denen ich da die Nachhut gebildet habe, die haben an den anderen Hindernissen öfter mal auf mich warten müssen. Und das war das Hindernis, wo ich halt direkt da war und okay, Jungs, weiter. Und dann brauchten die halt etwas länger, weil das Schwimmen ja dann nicht für jeden seine Lieblingssportart ist. Aber es war echt ein cooles Event, war gut organisiert. Also wie man das, ich habe jetzt den einen oder anderen Wettkampf schon mitgemacht, Lauf- oder Triathlon-technisch. Top organisiert, du bist dahin, du hast deine Startunterlagen gekriegt. Es war so ein bisschen klare Erklärung, was du wann, wie, wo zu tun hast. Die Hindernisse waren klar erklärt. Es war regelmäßig auch Hilfen auf der Strecke unterwegs. Also Leute, wenn es dir irgendwie nicht gut gegangen oder du dem Hindernis was getan hast, kann ja immer sein, dass man von so einem 3-Meter-Ding plötzlich der Meinung ist, runterzuhüpfen zu müssen und sich wehtut oder keine Ahnung. Ich habe keine Verletzten gesehen, ich habe niemanden gesehen, der sich irgendwas gemacht hat. Top organisiert, Zielverpflegung war super, es gab irgendwie so Fassbrause und Kuchen und Äpfel und also das, was man so bei einem normalen Lauf auch kriegt. Hat echt Spaß gemacht und eben auch so für so einen Junggesellenabschied war das halt ein total geiles Event. Du bist halt gemeinsam, hast diesen Wettkampf gemacht. Ja, gut, die paar Testosteron-Jungs sind halt vorweg gedüst und mussten dann im Ziel auf uns warten, aber war jetzt nicht schlimm oder so. Und dann können wir den Rest des Tages auch noch schön weiter mit Wettbewerben verbringen und lustige Spielchen machen und ja. Wir haben Fußball 4 Mannschaften gleichzeitig gegeneinander gespielt. Das war auch saulustig.
Das klingt cool.
Also 4 Tore quasi, einfach so mit Jacken hingelegt.
Klar.
Und du hast, Aufgabe war es für dich, dass du beim gegenüberliegenden Tor schießt. Wenn du dem rechts von dir ein Tor reingemacht hast, dann hat der links von dir den Punkt gekriegt.
Ja, klar, verständlich. Also quasi du hast ein Tor, auf das du musst und die anderen haben auch alle ein Tor, auf das sie müssen.
Genau.
Also eigentlich sind es 2 Spiele, die quer laufen, aber es gibt halt nur einen Ball.
Ja, aber wenn einer gewinnt, dann muss auch klar sein, wer verliert. Und das öffnet dann taktische Möglichkeiten plötzlich.
Ja, aber das heißt ja, du spielst ja eigentlich nicht gegen den rechts von dir, oder?
Ja, aber wir haben es dann so gemacht, dass wenn du einen reingekriegt hast, hast du mit dem rechts von dir getauscht.
Ah, okay. Das Tor. Ja, verstehe.
Weil wir auf so einem Acker gespielt haben, der leicht abschüssig und krumm und schief und Löcher und alles.
Ja, gut, aber die Regel ist trotzdem ganz gut, weil die natürlich, weil sonst sind das ja eigentlich zwei Spiele, wenn du immer nur mit dem Gegenüber spielst, dann sind es ja zwei Spiele, die quasi orthogonal aufeinander liegen und es gibt halt nur einen Ball. Ja. Aber eigentlich ist dann zu jedem Zeitpunkt nur ein Spiel aktiv und die anderen denken sich halt, gib mal den Ball her, du Arsch.
Ja, genau.
Ja.
Aber so war es dann halt so, dass du dann plötzlich gedacht hast, so, ja okay, aber wenn ich jetzt da drüben meine Hütte reinmache, dann ist es wieder ausgeglichen. Wenn der da drüben dann gewinnt und bei mir ein Tor reinmacht, dann hat er das Spiel nicht gewonnen, weil wir alle, die verlieren, haben dann alle auch einen Punkt. Und dann verliert keiner von uns.
Ja, genau. Und dieses Tauschen macht dann halt auch wieder taktische Möglichkeiten auf, zu sagen, ich krieg dann jetzt die Seite und die will ich haben aus Gründen XY.
Ja. Das ist, also es war so lustig, bis dann der Bauer kam und uns weggejagt hat. Hey, das ist, sieht es aus wie ein Fußballplatz? Nee, das sieht aus wie ein Acker. Also das war kein Acker, es war halt so eine Wiese. Ich will das noch mähen. So, ja, das, da wächst aber doch nichts. Ja, das ist die Trockenheit. Und dann haben wir uns aber mit ihm ruhig geeinigt und durften dann von dann ziehen und haben dann woanders, wollten dann woanders weiterspielen, haben dann aber irgendwie das Spiel anders beendet. Ja.
Seid dann doch dem Alkohol anheimgefallen, nehme ich an.
Was? Wir haben nichts getrunken.
Nein, nein, nein.
Das ganze Wochenende nicht.
Einmal noch kurz zurück zum Strongman Run. Was mir noch einfiel, was es beim Tough Mudder gibt, sind so Elektrohindernisse, wo du so, was weiß ich, du musst dich irgendwo dran langhangeln, aber wenn du dann leider an eins dieser komischen Stromzaunkabel kommst, dann kriegst du einen geschockt und dann fällst du wahrscheinlich runter. Gab es sowas da auch?
Ist auch so ein Ding zum Durchkrabbeln und wenn du da im falschen Moment das falsche Dings berührst, dann kriegst du auch eine gebatscht.
Und hast du eine gebatscht bekommen?
Nee, ich bin außen rum gelaufen. Ich hatte keine Lust auf Strom.
Okay.
Also da war ich, da gab es einen außen rum, das hieß Pussy Lane und da bin ich voller Stolz lang gelaufen.
Sehr gut.
Also, mein Gott. Nee, ich hatte keine Lust, das ist nichts für mich.
Das hätte ich beim Eiswasser gemacht.
Da gab es das, ja gut, es war kein Eiswasser, es war kühles Wasser.
Nee, beim Tough Mudder gibt es halt Eiswasser.
Ja gut, das ist dann halt echt brutal.
Ja.
Ja. Aber es hat echt, also es hat richtig Spaß gemacht. Es war so ein cooles Event und lohnt sich. Also wer mal darüber nachdenkt, mal sowas zu machen, sucht euch halt irgendwas Kurzes mit nicht, vielleicht ohne Eiswasser und mit nicht so ganz bösen Sachen. Nehmt die kurze Strecke, sucht euch ein paar Freunde und macht einfach mit und habt einen geilen Tag. Das ist wirklich schön. Lohnt sich.
Ja. Ja, sehr cool. Und Werbung. GoPro auf den Kopf setzen und alles mitfilmen.
Ich habe die GoPro mitgenommen und im Auto gelassen.
Auch schön.
Ja.
Tja, kann man auch so machen.
Ich habe am Vortag, habe ich sie extra noch geladen und neue Firmware drauf und mit dem Handy synchronisiert und App installiert. Es lief alles. Ich habe alles getestet und war super. Ja. Dann lag sie im Auto. Wo hast du eigentlich die GoPro? Oh, die liegt im Auto. Naja, in 3 Minuten ist Start. Die kriege ich nicht mehr. Verdammt.
Verdammt. Ja, so kann es gehen. Beim nächsten Mal dann filmst du alles.
Ja, ja.
Ja, naja, man muss aus diesem Wackelvideo muss man dann, kann man eh nur so ein paar Clips und Shots rausholen, aber ich glaube, die sind dann im Zweifel schon lustig genug.
Ja.
Ja, ich muss noch aus meiner Actioncam hier das Video rausholen, was der Herr Christoph in Holland gedreht hat, als er damit ins Meer gerannt ist. Hast du mir noch nicht angeguckt. Er hat es, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Wir müssen da noch gucken, ob da noch was Verwertbares bei ist. Ja, bis wir das rausgekriegt haben, endet diese Sendung jetzt auf jeden Fall mal, weil das wird heute nichts mehr. Ist ja dann auch wieder lang genug geworden. Hast du noch was oder sollen wir uns von den so schlimm gleich? Okay.
Nee, also ist nicht sehr schlimm, aber der Erik hat mich betrunken gemacht.
Vielen Dank. Der Erik ist schuld. Ja, so können wir die Sendung beenden. Erik ist schuld. Und,
sonst ging der Sneakpot sicherlich noch ein, zwei Stündchen.
Und
Dienstagsabends 0.15 Uhr.
Die Themenliste ist ohnehin leer. Ich glaube, wir können das jetzt hier beenden, ohne das alles dem Erik in die Schuhe zu schieben. Trotzdem schönen Gruß an den Erik, auch an alle anderen Hörer. Danke fürs Zuhören und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir hier in der gleichen oder einer anderen Besetzung die nächsten Themen diskutieren. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
zweimal Danke fürs Zuhören gesagt?
Ich glaube
ja,
nicht.
Ja, habe ich. Doch.
Echt? Ich habe nicht zugehört.
Danke fürs Nicht-Zuhören.
Sehr gern. Sehr angenehm.